würde gerne eine Zeugnis- und Erlebnisrunde machen, um mal zu hören, was habt ihr jetzt die Nacht über erlebt? Was ist euch vielleicht wichtig geworden? Was war vielleicht ein Punkt, wo ihr gesagt habt, boah, das hat mir richtig Spaß gemacht oder das hat irgendwie was. Also es darf auch einfach sein, boah, das hat mir richtig gut gefallen. Es darf gerne sein, da hat Gott was in mir getan, da habe ich was erlebt. Wer möchte gerne ein bisschen von seinen Erlebnissen in der vergangenen Nacht erzählen? Und sollen wir es mit Mikro machen oder mit ohne Mikro machen? Ich glaube, wir schaffen das ohne, das denke ich auch. Und man muss auch nicht auf der Bühne stehen. Ich mache mal jetzt auch aus. Letztendlich hätte der Poetry Slam nichts anderes gesagt, als ihr kennt und euch, glaube ich, allen bewusst ist, es geht um Jesus auf Golgatha, dass er für dich und für mich gestorben ist. Und es ging um seine Worte, dass es ist vollbracht. Je nachdem, welches Evangelium man liest. Melli hat uns aus dem Lukas vorgelesen gehabt. Da sagt er, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Im Johannes sind die letzten Worte am Kreuz, es ist vollbracht. Und das hat mich jetzt in der Vorbereitung irgendwie so vollgepackt und ich habe viel darüber nachgedacht, dieses es ist vollbracht, was sind es für Worte? Es ist vollbracht. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann zieht sich die Heilsgeschichte durch Jesus wie so ein roter Faden durch das ganze Alte Testament. Immer wieder finden wir Hinweise und Verheißungen darauf, was Gott geplant hat. Es gibt rund 55 konkrete Verheißungen auf Jesus hin und rund 300 Verheißungen, die genereller sind, die auf Jesus hindeuten oder die in Jesus Erfüllung finden. Schlaue Leute haben nachgerechnet, dass zufällig in einer Person auch nur 8 Verheißungen sich erfüllen, liegt in einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Trilliarden. 8. Und bei Jesus sind es über 300, die sich in einer Person bzw. in diesem einen Moment erfüllen. Es ist sozusagen der größte Sieg und der größte Triumph der ganzen Menschheitsgeschichte, das, worauf alles davor hingearbeitet hat. Und der Moment, wo er am Kreuz stirbt, das Letzte, was er sagt, ist, es ist vollbracht. Es ist der Moment, auf den alles wie so auf so ein schwarzes Loch hinzuströmt. Und es ist, wie gesagt, eigentlich der größte Sieg der Geschichte. Aber für seine Jünger, für die Menschen, die um ihn rumstanden, die vor seinem Kreuz standen, war es kein Gefühl des Siegs. Es war ein Gefühl des Zerbruchs, der Verlorenheit, der Unsicherheit. Seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die Menschen, die ihn begleitet haben, die ihn geglaubt haben, auch das waren ja nicht nur die 12, es waren so viele, die da mit am Kreuz standen und sie haben bis zum letzten Moment geglaubt, dass Jesus irgendwie von diesem Kreuz wieder runtersteigen wird. Sie haben bis zum letzten Schluss geglaubt, dass es jetzt den Römern und den Pharisäern so richtig zeigen wird. Sie haben sich über die letzten 3 Jahre viele Menschen zu Feinden gemacht. Die Juden haben über Jahrhunderte auf den Messias gewartet. Und eine Gruppe von Leuten hat gesagt, diesen Menschen glauben wir. Und viele Leute haben gesagt, spinnt ihr, sie haben sich gegen ihre Familien gestellt. Ich wette, die waren an manchen Stellen echt Kämpfen ausgesetzt, echte Ausgrenzung ausgesetzt. Sie haben vieles auf sich genommen, indem sie gesagt haben, wir glauben, dass dieser eine Mann der ist, auf den wir warten. Für die hing so viel mehr dran als nur eine Messias-Erfüllung. Für sie hing ihr Leben davon ab. Und sie stehen am Kreuz und sie denken, jetzt beweist er allen, dass er und wir recht hatten. Jetzt kommt dieser große Streit zu einem Ende. Und sie dachten, jetzt kommt der große Triumph. Sie waren unter großem Jubel nach Jerusalem eine Woche vorher eingezogen. Und sie dachten, jetzt ist der Moment. Und sie haben es nicht verstanden, was Jesus ihnen all die Wochen vorher versucht hat, klarzumachen, was passieren wird. Ich glaube, dieser Moment, wo er sagt, es ist vollbracht und seinen Geist aufgibt, ist tatsächlich, da kommt das her aus der Bibelstelle, er übergibt seinen Geist, er stirbt und die Jünger stehen davor und denken so, Das kann doch gar nicht sein. Das ist so, wenn ihr einen Film guckt und der Protagonist, ja, die Hauptperson, die, um die alle, ja, alle sind begeistert, der stirbt nach dem ersten Drittel. Und denkst, das kann doch gar nicht sein. Der Film geht noch 3 Stunden. Ja? Es kann doch jetzt nicht sein, dass diese Person stirbt. Sie waren vollkommen wie vor den Kopf geschlagen. Ich glaube, sie konnten das gar nicht fassen. Sie standen da und dachten so, huch, was ist denn jetzt los? Und ich glaube, in dem Moment ist in den Herzen erstmal einiges zerbrochen. Die Verheißung, die Erlösung, auf die sie gebaut haben, schien ihnen vorzeitig genommen worden zu sein. Und sie konnten es nicht verstehen, was der Plan Jesu ist. Und für 3 Tage waren sie im vollkommenen Unglauben. Ich glaube, die waren wie in so einer Schockstarre. Sie konnten überhaupt nicht verstehen, was das jetzt soll. Sie konnten überhaupt nicht verstehen, was Gott jetzt gerade tut. Und ich glaube, dass heute Morgen Leute hier sind, die sich vielleicht genau so fühlen. Sie fühlen sich nicht in diesem Sieg, sondern in diesem Zerbruch. In Momenten und Situationen, wo ihr eigentlich geglaubt habt, dass Jesus durchgreifen wird, dass er der ist, der euch retten wird, der eine Lösung finden wird. Und irgendwie scheinen diese Verheißungen nicht wahr zu werden. Irgendwie scheint es euch gerade in eurem Leben so, als wärt ihr schon so viel länger als 3 Tage in dieser Pause, wo die ganze Schöpfung den Atem angehalten hat. Ihr habt vielleicht schon wirklich gute Sachen von Gott gehört. Vielleicht habt ihr Versprechen und Verheißungen von Gott bekommen. Ihr habt schon so viel gehört. Wir singen immer, unser Gott ist größer als jedes Problem. Er trägt uns über jeden Berg oder was auch immer wir singen und immer wieder sagen. Es gibt so Floskeln, ja, die wir so als Christen kananäisch in den Raum werfen. Und vielleicht sitzt du da und denkst, das ist alles schön und gut, aber auf mein Leben hat es gerade überhaupt gar keinen Bezug. Es ist vielleicht heute keine Predigt, die euch alle angeht, aber für die es ist, ist es umso wichtiger. Ihr seid gefühlt gerade in der Situation des Zerbruchs und nicht des Sieges. Und ich möchte euch heute sagen, dass seine Verheißungen für dein Leben in Jesus schon am Kreuz zur Vollendung gekommen sind. Dass sie schon Realität im Himmel sind. Und nur weil sie jetzt gerade scheinbar auf sich warten lassen, heißt es nicht, dass sie euch versagt worden sind. Nur weil sie scheinbar verspätet sind, weil sie aufgehalten worden sind, weil sie nicht sichtbar, nicht greifbar, nicht fühlbar sind, heißt es nicht, dass Gott gesagt hat, nee, das mache ich nicht mit dir. Sondern Gott ist gut. Er hat einen guten Plan. Und wir wissen nicht, warum es vielleicht gerade so viel länger dauert, als es eigentlich ertragbar ist. Und wir wissen nicht, warum Sachen gerade so passieren, wie sie sind. Aber ich möchte euch Mut und Hoffnung und Glauben zusprechen, dass Verheißungen für euer Leben da sind. Dass Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und dass er einen guten Plan für dich hat. Auch wenn es gerade so aussichtslos ist, auch wenn du denkst, Miri, diese Worte habe ich schon so oft gehört und scheinbar passiert nichts. Wir haben heute Nacht für Kranke gebetet und wir haben die einzeln auf Zettel geschrieben und hier auf den Boden gelegt und wir sind sie abgelaufen und jemand stand davor und sagte, mir war überhaupt nicht bewusst, wie viele Menschen in unserer Gemeinde so schwer krank sind. Und die Person ist fast daran verzweifelt, weil sie gesagt hat, ich habe schon so viel gebetet, ich habe schon so viel für Hoffnung geglaubt. Und ich stehe davor und es scheint so richtig der Beweis dafür zu sein, dass nichts passiert. Und ich dachte, mein Herz bricht so sehr mit. Also fühle ich mich auch manchmal, wenn ich vor so einen Realitäten stehe und denke, ich weiß nicht, warum Gott an den Stellen noch nicht durchgegriffen hat. Aber ich höre nicht auf zu beten und ich höre nicht auf zu glauben, dass Gott es gut und richtig machen wird. Und dass Gott eine Lösung hat. Für unsere Krankheit, für unsere Probleme, für unsere Zerbrochenheit. Sei es dein Arbeitsleben, deine Ehe oder deine nicht vorhandene Ehe. Sei es deine Kinder, deine Finanzen oder dein Glaubensleben. Vielleicht bist du eigentlich schon seit Jahren mit Gott unterwegs. Aber du fühlst dich, als wärst du hohl und leer. Als könntest du in noch so vielen Veranstaltungen sitzen, aber irgendwie erreicht es dein Herz nicht. Vielleicht fühlst du dich unglaublich trocken und jeder Regen scheint irgendwie an dir abzuperlen. Und Gott möchte heute sagen, er hat einen Plan für dein Leben. Jesus wird auferstehen. Diese Atempause, dieses Innehalten, dieses Nichtwissen, was Gottes Plan ist, das wird ein Ende haben. Es wird eine Auferstehung geben, es wird einen Durchbruch geben, es wird eine Lösung geben für deine Situation. Halt an ihm fest. Halt am Kreuz fest. Das ist das Versprechen dafür, dass das Göttliche gewinnt. Die Welt erscheint uns vielleicht gerade immer dunkler und dunkler und aussichtsloser. Aber das Kreuz ist das Versprechen, dass Gott siegen wird, weil er an dem Tag den Tod besiegt hat. Weil er ein für alle Mal klargestellt hat, wer die Macht hat. Und ich frage mich so oft, wenn er damals den Tod besiegt hat, warum leben wir immer noch in dieser gefallenen Welt? Warum hat er immer noch das Recht, hier rumzurennen, obwohl er schon verloren hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ein paar schlaue Theologen, die das besser erklären können als ich. Aber ich weiß, dass wir in Gottes Plan sind. Stellt euch die Juden vor, die Hunderte und Tausende von Jahren auf den Messias warten und die in ihrer ganzen Geschichte die Spuren davon sehen und es trotzdem nicht erkennen. Was für eine Gnade haben wir, dass wir diesen Faden sehen und dass wir sehen, wie der Knoten aufgeht und wie Erfüllung und Wiederherstellung, Vergebung der Sünden, wie Menschen, die eigentlich so zerbrochen sind, dass die Gesellschaft sie ausstößt, dass eigentlich Leute und Spezialisten drumherum stehen und sagen, für dich gibt es keine Hoffnung, dass Jesus sagt, und ich habe all das für dich am Kreuz getragen. Ich habe all das für dich genommen und habe dir Leben und Hoffnung und Wiederherstellung versprochen. Und wenn du jetzt hier sitzt und das spricht dich überhaupt nicht an, dann danke deinen Schöpfern auf den Knien, dass das gerade nicht deine Situation ist. Und dann steh ein mit denen in dieser Gemeinde und in deinem Leben, die sich vielleicht gerade so fühlen. Wenn es uns selbst so nicht geht, dann kennen wir jemanden, dem es so geht. Denn sei du das Vorbild, sei die Hoffnung, sei der Beistand. Sei der, der sich daneben stellt und sagt, ich stehe mit dir. Wir haben heute Nacht für Leute direkt gebetet, die hier waren. Und es fing nur damit an, dass eine Person zu der hingegangen ist und die Hände drauf gelegt hat. Und plötzlich fand diese Person sich in einem Kreis von Menschen, die gesagt haben, wir stehen mit dir. Wir stehen hinter dir, wir tragen dich. In den Momenten, wo du schwach bist, ging darum, ob sie aufgibt oder nicht. Und die Leute haben gesagt, wir geben nicht auf. Wir stehen mit dir da und wir standen mit dir da und wir werden mit dir da stehen. Und es war so kraftvoll. Es war so kraftvoll, das ganz bildlich zu sehen. Und vielleicht bist du genau die Person, die jemand braucht, der gerade so verzweifelt ist, der in Zerbrochenheit und nicht im Sieg lebt, dass du sagen kannst, hey, ich habe Sieg erlebt, lass mir dir davon erzählen. Lass mich für dich glauben, dass Gott eine Lösung hat, dass es einen Ausweg gibt, dass es eine Auferstehung geben wird. Ich finde Karfreitag immer wieder so berührend und so eine Demut, und gleichzeitig so eine Dankbarkeit, dass wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Dass wir wissen, was noch kommt. Dass wir wissen, wo es hingeht. Wir sind nicht gefangen in dieser Atempause. Wir sind nicht gefangen in diesem Zerbruch. Sondern der Sieg kommt. Und der Sieg wird herrlicher und größer und besser sein, als alles, was du dir selber hättest ausdenken können. Ich habe das selber gerade erlebt, ich habe eine Wohnung gesucht und ich hatte eine Liste mit Sachen, die ich gerne haben möchte. Und ich habe mir so eine Wohnung angeguckt, die alle diese Punkte erfüllt hat. Und ich stand da und dachte, die ist es nicht. Und ich habe gesagt, hey, was willst du mir damit lehren? Und ich habe viel darüber nachgedacht, dass wir manchmal was im Kopf haben und es kann eins zu eins sich vor unseren Augen erfüllen, aber es ist eigentlich nicht das, was Gott für uns bereithält. Es ist nicht das, was vielleicht noch kommt. Und ich glaube, dass wir manchmal loslassen müssen von den Vorstellungen, wie Gott wirken soll. Ich glaube, dass Gott uns unser Herz kennt, unsere Sehnsüchte kennt und uns liebend gern das gibt, was wir haben möchten. Wir sind seine geliebten Kinder und er sagt, jeder Vater würde seinem Kind doch keinen Stein geben, wenn er um ein Brot bittet. Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater tun? Aber manchmal ist das Bessere, was er hat, komplett außerhalb von dem, was wir uns vorstellen können. In Epheser 3, Vers 20 steht, dass Gott noch so viel mehr tun kann, als wir jemals erbitten oder uns auch nur ausdenken können. Und ich liebe den Vers, das ist seit meiner Teenie-Zeit einer meiner absoluten Lieblingsverse. Weil Gott kann dich vollkommen überraschen. Und vielleicht ist der Weg aus deiner Situation und aus deinem Zerbruch heraus komplett anders, als du ihn dir jetzt vorstellst. Aber sei dir gewiss, dass er besser ist. Er ist vielleicht anders und er sieht vielleicht am Anfang nicht besser aus. Aber am Ende, wenn der Knoten aufgeht, wirst du denken, wow, Gottes Weisheit ist so viel höher als meine eigene. Deswegen nimm diesen Karfreitag, nimm das Abendmahl gleich mit uns ein, in der Deklaration zu sagen, und mein Zerbruch wird in Sieg übergehen. Ich werde dastehen mit Jesus und sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Amen.